Wenn du jetzt ein Buch schreiben würdest oder wenn Lehrjahre ein Buch wäre und du müsstest diesem Buch oder diesem Podcast eine Widmung geben, so wie wenn man ein Buch aufschlägt, steht ja vorne immer so ein paar Zeilen drin, häufig zumindest. Was würde ganz vorne bei Lehrjahre drinstehen?
Ich glaube, es wäre keine Widmung im Sinne von für eine Person, für meine Kinder oder für meine Eltern oder für meine Freunde oder so, sondern ich glaube, es wäre ein Zitat, auch aus dem Podcast. Und das Zitat lautet: Die 20er sind eine Zeit, in der die Möglichkeiten endlos sind und die Verpflichtung minimal. Weil ich überzeugt bin, dass dieser erste Teil, dass die Möglichkeiten endlos sind, diesem Teil sind wir uns alle sehr bewusst, das wird uns auch ständig gesagt, alle Türen stehen uns offen und so weiter. Aber den zweiten Teil, das ist der, auf den es ankommt, dass die Verpflichtungen eigentlich minimal sind. Vor allen Dingen mit Blick auf spätere Lebensphasen, die kommen können, wo man ganz andere Verpflichtungen mit Familie, vielleicht finanzielle Belastungen, Eltern, um die man sich kümmern muss, ganz andere Verpflichtungen hat. Und ich glaube, diesen Teil vergessen wir manchmal und ich glaube, den Hörerinnen und Hörern würde ich diese Erkenntnis gönnen und diese sich vor Augen führen, dass eben die Verpflichtungen minimal sind.
Hi und herzlich willkommen zu Lehrjahre, einer Folge, die etwas anders ist als sonst, denn ihr hört die letzte Folge dieses Podcasts, das Ende sozusagen. Ich bin Claire und spreche mit Luisa über Learnings, das Ende des Podcasts und die Zukunft. Wir haben heute die Rollen getauscht, ihr hört es mit Sicherheit. Eigentlich bin ich Journalistin, Freundin von Luisa. Ich war Podcast-Gästin und durfte bereits ein Zwischenfazit mit Luisa moderieren. Vor einigen Wochen hat sie mich dann angerufen und gefragt, würdest du nochmal Rollen mit mir tauschen und zwar für die letzte Folge? Na klar, von Luisa will ich wissen, warum sind die Lehrjahre zu Ende? Luisa, wir starten mit einem kleinen Spiel. Du darfst nur mit einem Wort antworten. Ist ein bisschen anders als sonst. Wie fühlt es sich an, die letzte Folge aufzunehmen?
Sentimental.
Wie viel Zeit hast du pro Woche in Lehrjahre gesteckt?
Einen Tag pro Woche.
Wer war bzw. ist dein größter Lehrjahre-Fan?
Ich glaube, ein Mädchen, das Alina heißt, oder eine junge Frau, die Alina heißt und die ich aber nur von Instagram kenne.
Mit wem hättest du gerne noch gesprochen?
Und mit Angela Merkel keine besonders kreative Antwort, aber es ist einfach die Kanzlerin unserer Generation.
Hast du dir Podcast machen so vorgestellt?
Nein.
Gibt es eine Folge, mit der du rückblickend unzufrieden bist?
Ja.
Hören wir dich vielleicht irgendwann in einem anderen Podcast wieder?
Vielleicht.
Luisa, du hast den Podcast gestartet, weil du Fragen hattest. Fragen an Leute, die in ihren Lehrjahren sind, Fragen an Leute, die ihre Lehrjahre schon hinter sich haben. Was wollte die Luisa, die vor über 30 Folgen den Podcast gestartet hat, eigentlich rausfinden?
Ich wollte rausfinden, ob ich alleine bin mit meinen Struggeln in den Lehrjahren. Also ich kam damals aus meinem ersten Job nach dem Studium und habe einfach diese Fallhöhe erlebt, die es gibt zwischen Berufseinstieg, wo man so viele Wünsche, Träume, Ansprüche hat und der Realität, wo es eben nicht immer ganz so einfach ist. Und ich wollte eben was Produktives draus machen und deshalb bin ich losgezogen und habe mit Leuten über ihre Lehrjahre gesprochen.
Jetzt wollen wir natürlich wissen, was du rausgefunden hast in diesen ganzen Folgen. Und wir haben im Vorfeld schon so ein bisschen zusammen gebrainstormt und ich würde dir gerne verschiedene O-Töne vorspielen, Clips aus den Interviews und dann von dir so ein bisschen wissen, was du da rausgezogen hast. Und wahrscheinlich könnten wir jetzt darüber, weiß ich nicht, 6, 8, 10 Stunden sprechen. Lass es uns deshalb ein bisschen strukturieren und zwar in 5 Dinge, die du aus den Lehrjahren mitnimmst. Du hast in einem der ersten Interviews mit Klaus Kleber gesprochen. Er ist Fernsehmoderator, mittlerweile Mitte 60. Und du hast mit ihm unter anderem darüber geredet, inwiefern er einen Zeitplan für seine Karriere hatte. Und das ist ja eine ganz zentrale Frage bei Lehrjahre gewesen und auch eine Frage, die unsere Generation so ein bisschen umtreibt. Also die Frage, wie sieht eigentlich das Meilensteinboard meines Lebens aus? Und Klaus Kleber sagt dazu:
Ich hatte keinen Zeitplan. Nee, echt nicht. Ich hatte auch wirklich Zeit. Also ich bin keiner, der es eilig gehabt hat. Wenn ich jetzt so zurückdenke, ich war immer im Hier und Jetzt wirklich zufrieden. Es war nie so, dass ich dachte, so Mensch, jetzt bist du 33, jetzt musst du aber dringend Chefredakteur werden oder so Quatsch.
Brauchen wir keinen Plan, was meinst du?
Ja, also erstmal bin ich immer beeindruckt von Klaus Klebers Gelassenheit. Das weiß ich noch, das war so mein Grundgefühl aus dieser Folge und das habe ich auch direkt in den Titel genommen. So, woher haben Sie Ihre Gelassenheit, weil mich das so fasziniert hat und ich ihm das auch wirklich abgenommen habe, dass er keinen Zeitplan hatte. Und ich glaube, es braucht nicht unbedingt einen Masterplan, aber eine Vision. Also in dem Podcast gab es wirklich die unterschiedlichsten Meinungen dazu. Von Leuten wie Klaus Kleber, den wir gehört haben, der nie einen hatte. Von Moritz Bayer-Lenz, dem Investmentbanker, der so 5 Jahrespläne auf 9 Dimensionen hat und die immer abhakt. Bis hin zu Nina Martin, einer Autorin und Coach, die ein Buch darüber geschrieben hat, warum wir keinen Masterplan brauchen, weil sie irgendwann das Plänemachen aufgegeben hat. Sie wurde mit einer schweren Krankheit diagnostiziert und hat einfach da nochmal überdacht, ob das so Sinn macht, immer so Schritte abzuhaken. Also das Spektrum war sehr groß, aber ich glaube, was eigentlich die Antworten vereint hat und was auch so mein Fazit ist, ist, dass es eben eine Vision braucht und eine Vision ist von einem Plan anders, weil sie eben so ein Zielbild hat. Man hat vielleicht eine Idee, wo man hin will, aber man kennt nicht jeden Schritt auf dem Weg und man kann auch auf dem Weg abweichen und man kann andere Schritte gehen und das ist der Unterschied zu dem Plan und ich glaube, das ist der Punkt. Also wir brauchen keinen Plan, aber wir brauchen irgendwie eine Vision.
Ich finde, dazu gab es in einem deiner Interviews auch einen wirklich guten Ton von Luisa Neubauer, die ist Mitte 20 Klimaaktivistin und ich fand das wirklich einen klugen Satz, den sie gesagt hat.
Ach, ich weiß nicht. Also es gibt irgendwo, glaube ich, eine Podcast-Aufnahme von mir, einem Podcast, der Leute nur danach fragt, was machen sie in 5 Jahren? Und ich glaube, die werden mir das auch in 5 Jahren vorspielen. Mal sehen, was ich damals gesagt habe. Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich finde sie jetzt nicht total, es ist jetzt nicht so die größte Frage in meinem Leben. Und ich finde es jetzt nur so lala bereichernd, glaube ich, mich da rein zu philosophieren in diesen bewegten Zeiten, in denen ich eigentlich denke, gucken wir mal, was das nächste halbe Jahr passiert und dann machen wir weiter.
Und auch hier ist ja wieder irgendwie Gelassenheit so ein bisschen ein Stück weit der Schlüssel.
Ja, ich glaube, sie macht noch einen guten weiteren Punkt, dass wir eben heute in so bewegten Zeiten leben, dass sich das Pläne machen auch gar nicht so lohnt, weil das Leben ist schon immer dazwischen gekommen, zwischen all die Pläne, die sich Menschen so gemacht haben, aber mit eben unseren Herausforderungen heute wie der Klimakrise, wie den politischen Instabilitäten, die wir sehen, aber auch mit so Sachen wie, dass sich halt Jobs ständig verändern, also dass wir noch überhaupt nicht wissen, was für Jobs es in 10, 15, 20 Jahren braucht, weil der technologische Wandel so schnell ist. Deswegen werden eben Pläne viel schneller obsolet und deswegen finde ich, Luisa Neubauer hat da einen Punkt, wenn sie sagt, fokussieren wir uns mal auf die nächsten 6 Monate, was weiß ich, was in 5 Jahren ist.
Ich fand, als ich all diese Podcast-Folgen gehört habe in den letzten Jahren, spannend, dass all diese Leute, mit denen du geredet hast, ja auch wahnsinnig interessante Jobs hatten. Das waren irgendwie Startups, das zum Thema Tod, das war irgendwie ein Model in New York, ein Marathonläufer, ein Buchautor, Politikerin, Priester. Also die Bandbreite war ja riesig. Und ich habe viele leidenschaftliche Interviews gehört. Und aus den Erfahrungen mit deinen Interviewpartnerinnen, würdest du sagen, dass du das Gefühl hast, man ist besser in seinem Job, wenn man dafür brennt?
Ja, aber ich weiß nicht, ob es immer das Thema des Jobs sein muss, für das man brennt, oder ob es auch die Rahmenbedingungen sein können, ob das auch die Menschen sein können, mit denen man zusammenarbeitet, oder ob man vielleicht auch dieses Funkeln in den Augen, was ich dann gesehen habe, oder auch so diese Begeisterung in der Stimme, die man hört, ob die vielleicht auch daher kommt, dass man in anderen Bereichen seines Lebens sehr viel Leidenschaft hat.
Das passt ganz wunderbar zu einem Interview, das du geführt hast, und zwar mit Jon Jahimovic, Professor in Harvard und Leidenschaftsexperte. Ich spiele ihn mal ab.
Die Erwartungshaltung, die wir alle haben, dass wir unsere Leidenschaft im Beruf verfolgen müssen, ist auch totaler Schwachsinn. Ne? Es ist total egal, wo wir unsere Leidenschaft verfolgen im Leben. Ich denke mal, es ist wichtig, dass wir irgendetwas haben im Leben, wo wir leidenschaftlich sind. Das kann unser Beruf sein, das kann unsere Familie sein, das können unsere Freunde sein, das können irgendwelche Hobbys sein. Das ist total egal.
Das ist total egal, sagt er. Ich finde, das nimmt total viel Druck, wenn man über die eigenen Lehrjahre nachdenkt. Wie siehst du das?
Ich finde es vor allen Dingen immer spannend bei Jon. Ich habe ihn auch privat schon mal kennengelernt, bevor ich ihn in den Podcast eingeladen habe, wie leidenschaftlich er für das Thema Leidenschaft ist. Also ne, mit wie viel Energie er solche Plädoyers ausspricht. Und ich glaube, dass diese Aussage einem halt weiterhelfen kann, weil sie einem so ein bisschen Freiheit erlaubt, dass man sich nicht auf eine Sache, für die man jetzt so wahnsinnig brennt, festlegen muss. Also in meiner Geschichte zum Beispiel, ich bin irgendwie eher Generalistin, also ich habe Politik und VWL studiert, aber ich kann dir heute einen Vortrag über die Unternehmenssteuern in den USA halten und dann morgen mich mit digitaler Bildung in Deutschland beschäftigen und übermorgen damit, wie Unternehmen im 21. Jahrhundert geführt werden sollten. Und für all das kann ich Begeisterung aufbringen, aber ich würde jetzt nicht sagen, das eine Thema ist so meine eine große Leidenschaft, für die ich brenne. Und ich glaube, was aber der rote Faden ist und was, wofür man eben auch Leidenschaft haben kann neben einem Thema, sind Tätigkeiten. Und ich glaube, das ist was, was mir zum Beispiel nie so klar war, bevor ich mal irgendwie länger darüber nachgedacht habe, weil uns immer so suggeriert wird, du musst eben leidenschaftlich dann sein für Social Media oder für Bildung oder für Kosmetik oder was auch immer du gerade machst, dass man aber vielleicht auch Leidenschaft haben kann, daran Texte zu schreiben oder Prozesse zu visualisieren oder Excel-Tabellen zu kalkulieren und es vielleicht gar nicht so wichtig ist, auf welches Thema man das anwendet. Das hat für mich den Horizont so erweitert und eben Leidenschaft auch eine breitere Definition gegeben.
Ja, und auch so ein bisschen mehr, es kann auch was Handwerkliches sein, egal in welchem Beruf und eben auch was, was gar nicht im Job stattfindet. Ich finde, er hat einen zweiten Satz in diesem Podcast-Interview mit dir gesagt, den ich auch ganz, ganz toll fand. Und zwar, Glück sollte keine Voraussetzung für Erfolg sein. Das ist mir noch total hängen geblieben. Geht das ein bisschen weg von der Leidenschaft, aber das fand ich noch super, super prägend.
Ja, und Glück ist, hat ja auch mal was mit Privileg zu tun. Und das war bei Jon, aber auch bei anderen Gästen, auch bei Natalia Nepomjascha zum Beispiel, ein großes Thema. Sie hat Netzwerk Chancen gegründet, ein Netzwerk, wo es um SozialaufsteigerInnen geht und wie die gefördert werden können. Und Glück hat ja eben auch mal was schon damit zu tun, wie viel Glück hatte man, wo man geboren wurde und mit welchen Privilegien man aufgewachsen ist. Und deswegen ist Glück auf der einen Seite glücklich sein, so wie Jon es vielleicht auch ein bisschen meint, aber Glück ist in der Hinsicht eben auch Glück gehabt haben, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort getroffen zu haben. Und wenn Erfolg nur darauf basiert, dann macht es einen, glaube ich, auch eben nicht glücklich.
Ich habe einen weiteren O-Ton mitgebracht, einen dritten Aspekt, und zwar von Frank Schätzing, Buchautor, unter anderem von Der Schwarm. Und er sagt:
Ich habe lange, lange Zeit, ich glaube irgendwie sogar heute noch, denke ich mitunter, wann merken die eigentlich, dass du bluffst? Und der Bluff ist nicht, dass ich es ja nicht mal geschafft habe, sondern der Bluff, dachte ich immer, besteht darin, dass das alles immer nur Glück war und ich das kein zweites Mal hinkriegen könnte. Und ich glaube, jeder Kreative, der mal einen großen Erfolg hatte, arbeitet gegen diesen Gedanken an, dass das eine Eintagsfliege war, dass er einmal Glück gehabt hat, ne? Aber dass er das eigentlich kein zweites Mal schaffen kann. Und darum versuchen alle immer, sich selber zu toppen. Aus der Nummer muss man auch raus.
Ja, Selbstzweifel, ein Riesenthema in den Lehrjahren. Was nimmst du davon mit?
Wenn ich Frank Schätzing so zuhöre, dann fällt mir natürlich irgendwie sofort Imposter-Syndrome auf. Ich weiß nicht, ob er diesen Begriff, der in unserer Generation sehr bekannt ist, kennt, also dieses Hochstapler-Syndrom, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwo und bald fliegt man eben auf, so wie er diesen Bluff beschreibt. Ja, interessant zu hören, dass er solche Selbstzweifel auch hat oder damit auch offen umgeht, insbesondere weil auch sonst in dem Interview man hört, dass er natürlich auch sehr überzeugt ist von den verschiedenen Projekten, die er hat, und so, aber selbst ein Mensch, der so viel Erfolg hat, der so viele Millionen Bücher verkauft hat, überlegt immer noch beim nächsten Buch oder beim nächsten Kreativprojekt, ob das so nochmal gelingt. Und da gab es auch andere, also auch Christine Westermann, Journalistin und Buchkritikerin heute, ist über 70 und sagt, das hört nie auf mit diesen Selbstzweifeln, man nimmt die immer mit. Und für mich sagt das für die Lehrjahre, dass diese Lehrjahre eben auch nicht zu Ende sind. Also es ist nicht so, dass man irgendwann fertig gelernt hat und dann geht man selbstbewusst durch die Welt, weil man weiß, man hat jetzt das Handwerkszeug, was man braucht, sondern es werden immer wieder Situationen im Leben kommen, wo man daran zweifelt, ob man der Aufgabe gewachsen ist, ob man die richtigen Fähigkeiten dafür mitbringt.
Hättest du im Vorfeld gedacht, dass so viele Menschen, die schon so viel erreicht haben, in ihrem Job immer noch so sehr zweifeln?
Nicht unbedingt, aber auf eine gewisse Art und Weise stimmt mich das positiv. Also nicht, weil ich den Menschen gönne, dass sie Selbstzweifel haben, sondern weil ich glaube, dass es auch eine Reflektiertheit darüber ist, wie viel Glück eben ausmacht, um erfolgreich zu sein. Also auf der einen Seite kann man sagen, natürlich können diese Menschen auch ihren Job inzwischen richtig gut, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber alle haben eben gesagt, das ist auch einfach viel Glück, weil ich meine, Frank Schätzing hat den Schwarm mit über 40 geschrieben. Klaus Kleber war mit 30, also als er älter war als wir jetzt, in Konstanz am Bodensee, sicherlich ein spannender Job, aber weit entfernt davon, Amerika-Korrespondent und heute Journalmoderator zu sein, was er irgendwie heute ist. Da gibt es, glaube ich, einfach ja, viele glückliche Zufälle, die auch geholfen haben. Was aber, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man dann auch die Chancen ergreift. Also das war auch so ein Punkt aus diesem Gespräch mit Klaus Deber, der mir so hängen geblieben ist. Man kann jetzt nicht immer nur sagen, ah ja, dann hatte ich Glück und dann ist das so passiert, sondern man muss dann auch handeln. Also als er dann zum Beispiel mit Anfang 30 angerufen wurde und gefragt wurde, kannst du morgen nach Amerika kommen und hier aushelfen, hier ist jemand abgesprungen, dann hat er jetzt nicht lange überlegt und geplant und Pro und Kontras abgewägt, sondern dann hat er sich ein Flugticket gebucht und ist hingefahren. Also er hat den Zufall und das Glück eben auch genutzt.
Ich hatte bei einem deiner Folgen tatsächlich, wenn du gerade bei Glück bist, noch diesen Gedanken in einem Interview von Henning Strassburger. Er ist Künstler und hat gesagt, wir brauchen auch Größenwahn, wenn wir jung sind. Und da habe ich gedacht, vielleicht brauchen wir nicht nur Glück, sondern eben auch so ein bisschen Mut und Größenwahn, um erfolgreich in den Lehrjahren zu sein.
Absolut. Und da habe ich ja auch einige Gäste getroffen, die eine gesunde Portion Größenwahn hatten. Also zum Beispiel Philipp Eichert, der Startup-Gründer, der irgendwie über Nacht 25 Millionen Euro von Carsten Maschmeyer bekommen hat. Ich glaube, da würde ich vom Stuhl kippen, wenn mir das passiert und denken, was soll ich jetzt mit dem Geld? Nie im Leben weiß ich, was ich machen soll. Und Philipp, wenn du mit ihm sprichst, ist halt auch ein ganz normaler Typ, der aber diese gesunde Portion Mut und Größenwahn und vielleicht auch Risiko- und Wagnismut hat, um eben ja solche Sachen sich zuzutrauen und auch einfach mal zu machen.
Lass uns gerne nochmal über einen Aspekt sprechen, und zwar über den Punkt Alter. Jetzt werden wir bald 30. Ich weiß nicht, ob du das schon mal im Podcast verraten hast.
Es dauert noch ein Jahr. Erstmal werde ich 29, aber ja.
Na gut, aber bald. Und für viele ist 30, dieser 30. Geburtstag, ja auch so ein Meilenstein. Ich höre immer wieder auch in meinem Bekanntenkreis, ich bin 30, bis dahin muss ich das und das geschafft haben. Das sind Glaubenssätze, die viele auch tief verankert haben. Und darüber hast du auch über dieses Thema Alter mit Katrin Göring-Eckardt gesprochen, Politikerin. Ich spiele es einmal vor.
Mein 30. Geburtstag war der schrecklichste überhaupt in meinem Leben, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich zwei Kinder, ich sitze auf diesem Dorf, ich habe jetzt das Leben eingerichtet, ich mache Politik. Und jetzt kommt nichts mehr.
Was siehst du daraus?
Ja, es kam ja noch unglaublich viel bei ihr. Zwei Jahre später ist sie in den Bundestag eingezogen. Heute ist sie Fraktionschefin der Grünen, wird für das Amt der Bundespräsidentin gehandelt. Also da kam noch richtig viel, auch wenn sich das zu dem Zeitpunkt ganz anders angefühlt hat. Ich ziehe daraus, dass es halt nie zu spät ist, auch nochmal neue Aufbrüche zu wagen und dass diese Grenze, die wir vielleicht manchmal im Kopf haben, mit 30 muss ich irgendwie mein Leben sortiert haben und den Job, den ich dann habe, den mache ich dann für immer und so, dass die auch heute einfach Quatsch sind. Da gab es eben viel, sage ich mal, anekdotische Evidenz in dem Podcast für, wie ich eben schon gesagt habe, ne, Leute, die eigentlich ihre großen Durchbrüche erst mit 40, 50, 60 vielleicht hatten. Und da gibt es aber auch soziologische Erklärungen für, warum das einfach nicht mehr sinnvoll ist, dass wir immer in dieser magischen Grenze bis 30 denken. Ein Punkt zum Beispiel, den ich auch im Podcast bei Lehrjahre gelernt habe, durch Nina Martin, durch ihr Buch, dass eben es früher dieses klassische Drei-Phasen-Modell gab, im Sinne von, du hast einen Ausbildungsabschnitt in deinem Leben, einen Arbeitsabschnitt und dann eine Ruhephase. Das ist ja heute so nicht mehr funktioniert, weil wir immer wieder Ausbildungsabschnitte haben werden, weil wir neue Fähigkeiten brauchen, dass wir viel länger arbeiten werden. Deswegen macht es auch nicht so Sinn, diese eine Ruhephase ans Ende des Lebens zu stellen, sondern man sollte immer zwischendurch mal wieder Ruhephasen haben. Wenn dieser Zeitplan aber eben, dieser Zeitstrahl nicht mehr so funktioniert, dann macht es auch keinen Sinn, Flöcke einzuschlagen wie bis 30 muss X passieren. Und deshalb glaube ich einfach, dass wir da den Blick weiten sollten. Natürlich ist es auch opportunistisch, je näher man auf die 30 zugeht, diesen Gedanken zu überwinden. Aber ich will sagen, bei Lehrjahre in den verschiedensten Folgen gibt es unterschiedlichste Begründungen dafür, warum das auch richtig ist.
Hast du irgendwas mitgenommen aus den Folgen, die du gemacht hast, und kannst was mitgeben, gerade jungen Menschen, die vielleicht am Anfang ihres Berufslebens stehen und die vielleicht in einen Job reingehen, wo es eben noch sehr starke Generationenkonflikte gibt und vielleicht auch starke Hierarchien?
Da fällt mir sofort ein Zitat ein, was Janina Kuhl gemacht hat. Sie ist Siemens Personalvorständin gewesen, also für über 300.000 Leute zuständig und hat mit den unterschiedlichsten Generationen von Azubis bis eben Topmanagern und Managerinnen zusammengearbeitet. Und sie hat zum Beispiel gesagt, so die Ansprüche, die wir und unsere Generation stellen, die sind gerechtfertigt, aber die haben vielleicht eben ältere Generationen auch, die würden die nur niemals so einfordern und so aussprechen. Und ich habe da auch viel drüber nachgedacht, über diese Generationenkonflikte. Und ich glaube, es ist auf der einen Seite auch ein Realitätscheck. Also man muss halt irgendwie auch hart arbeiten können und man muss sich auch seinem Umfeld anpassen können, was dann vielleicht noch auch hierarchischer oder eben von älteren Generationen geprägt ist. Aber umgekehrt eben auch zu wissen, es ist auch in Ordnung, wenn man zum Beispiel auf Themen wie Vereinbarkeit oder Work-Life-Balance eingeht. Und trotzdem ist mir immer noch wichtig zu sagen, dass ich bei dieser ganzen Debatte immer nicht sicher bin, inwiefern das nicht überzeichnet ist. Das ist auch was, worüber ich mit Janina Kugel gesprochen habe, weil immer in meiner Lebensrealität und in meinem Umfeld es eben nicht so sehr ist, dass die Leute so sehr auf Work-Life-Balance achten, sondern alle eher mehr arbeiten als jetzt irgendwie die klassische 40-Stunden-Woche und auch im Podcast, ne? Also von irgendwie dem BCG-Partner, natürlich auch irgendwie Moritz, der Investmentbanker, die haben ganz andere Zeiten. Deswegen glaube ich, es ist irgendwie überzeichnet und es ist auf der anderen Seite aber auch okay. Und ich glaube, es ist vor allen Dingen auch okay, weil sich die Ansprüche an uns auch verändert haben durch ständige Erreichbarkeit vor allen Dingen. Also wenn ich daran denke, wie ich zu Hause mit meinen Eltern aufgewachsen bin, da gab es noch keine Smartphones. Das heißt, wenn die von der Arbeit zu Hause waren, dann waren die zu Hause und da musste schon was echt Krasses passieren, dass dann jemand nochmal zu Hause angerufen hat von der Arbeit und irgendwie gesagt hat, hier, ihr müsst nochmal zurückkommen oder es gibt noch was zu tun. Ansonsten war man präsent und das ist bei uns natürlich heute mit E-Mails, Slack, WhatsApp und Co. einfach anders. Und deshalb verstehe ich auch, dass man da andere Grenzen zieht. Also ist mein Rat, long story short, an junge Leute, übt euch in Anpassungsfähigkeit, weil das braucht man, um irgendwie weiterzukommen. Aber scheut euch auch nicht, diese Ansprüche zu stellen, weil vielleicht seid ihr auch nur die Stimme, die andere auch gerne gehabt hätten.
Ich finde das total wichtig, dass man das irgendwie von diesen beiden Seiten betrachtet und finde, in all diesen Punkten, die wir gerade besprochen haben, ist für mich so eine Sache hängen geblieben. Und zwar, egal an welchem Punkt wir in den Lehrjahren sind, irgendwie ist es alles, auch wenn es für einen selber in dem Moment einfach unfassbar wichtig und vielleicht auch schlimm und dramatisch ist, irgendwie kommt man da raus. Vielleicht braucht man Glück, vielleicht braucht man Größenwahn, vielleicht braucht man irgendwie ein bisschen weniger Selbstzweifel. Aber das haben mir diese ganzen Learnings von dir, die du mir jetzt gerade erzählt hast, auch gezeigt, dass es irgendwie schon immer klappen wird.
Da fällt mir eine total schöne Erfolgsdefinition ein, die Urs Yilmaz, einer meiner letzten Podcast-Gäste, YouTube-Star, der war Mitglied bei YTitty und macht heute Social-Media-Beratung, die er gesagt hat, und er hat immer gesagt, so Erfolg ist für ihn, einfach dieses Wissen zu haben, er wird mit seinen Fähigkeiten schon immer irgendwas machen können. Also er wird jetzt nie auf der Straße landen, er wird immer irgendeine Art von Job finden. Er hat sich Fähigkeiten und ein Netzwerk und eine Reputation aufgebaut, dass auch wenn alles den Bach runtergeht, wenn seine Firma insolvent geht, wenn nichts mehr funktioniert, er dieses Grundvertrauen hat, dass er Erfolg haben kann im Sinne von seine Existenz sichern kann. Und ich glaube, das geht immer irgendwie. Also wenn du sagst, irgendwie geht das immer weiter, dann glaube ich auch, das kriegen ganz viele von uns irgendwie hin. Und wenn man die Erfolgsdefinition vielleicht auch schon mal darauf anpasst, dann dann kann man auch vielleicht schneller zufrieden sein und wissen, man muss sich auch in diesen Lehrjahren nicht so verrückt machen, sondern es geht eben auch weiter.
Jetzt hast du ganz viel über alles gelernt, was du gelernt hast, so rum. Und bei Lehre ging es nie wirklich viel um dich persönlich. Du hast immer schon deine Meinung, deine Haltung mit reingebracht. Aber ich würde jetzt gerne ein bisschen persönlicher werden in dieser letzten Folge. Wir haben erfahren, was du gelernt hast, was du mitnimmst. Aber was wünschst du dir jetzt für deine Zukunft? Wie geht's weiter? Gibt's eine After-Lehrjahre? Vision.
Also erstmal möchte ich für mich ganz persönlich, dass diese Lehrjahre nicht aufhören. Also zum einen, dass ich die Freiheit habe, immer weiter zu lernen, auch Fehler machen zu dürfen, neue Leute kennenzulernen, mich umzuentscheiden und dass ich eben aufhöre, diese Grenze, die Lehrjahre sind unbedingt zwischen 20 und 30, dass ich die mental abbaue. Und wenn ich Lehrjahre im Sinne des Podcasts definiere, also wie geht es mit Lehrjahre als Podcast weiter oder als Projekt, dann möchte ich einfach, dass das Projekt weiterlebt, dass Lehrjahre weiterlebt, weil der Inhalt ja da ist. Das hat mir auch irgendwann die Entscheidung für den Abschluss und für den Abschied ein bisschen leichter gemacht, dass ich irgendwann verstanden habe, es ist ja nicht weg. Also nur weil ich keine neuen Folgen produziere, gibt es weiterhin 36 großartige Interviews, in die man reinhören kann und aus denen man eben auch ganz viel lernen kann. Und ich würde mich freuen, darüber weiter sprechen zu dürfen mit Studierenden, mit Azubis, auf Konferenzen, in Blogposts, was auch immer mir einfällt, um diesen Content auch noch weiter leben zu lassen und das, was ich gelernt habe, eben mit anderen zu teilen, nur eben nicht mehr in zweiwöchigen Podcast-Folgen.
Und es ist ja auch noch weit mehr als die 5 Blöcke, die wir gerade hatten aus 36 Folgen. Verrätst du uns, warum du aufhörst?
Klar, also ich habe einfach gemerkt, in den letzten Interviews, die ich geführt habe, da habe ich mich so ein bisschen selbst beobachtet und habe gemerkt, eigentlich möchte ich den Menschen manchmal andere Fragen stellen, als die, die ich mir vorher überlegt habe, als die, die zu diesem Podcast so passen, weil es eben um diese ersten Jahre im Job geht, um diese Zeit zwischen 20 und 30. Ich habe einfach gemerkt, dass ich ein bisschen aus der Frage und dem Thema rausgewachsen bin. Und ich glaube, ich bin da rausgewachsen, klar, wenn man älter wird und andere Erfahrungen macht und sich irgendwann vielleicht auch mit anderen Themen mehr beschäftigt. Aber ich bin da auch rausgewachsen, weil ich vielleicht schon viele Antworten gefunden habe in diesen 36 Interviews, sodass einfach ein gewisses Maß meiner Neugierde befriedigt wurde. Und dann fühlt es sich für mich richtig an, eben auch einen Schlussstrich zu ziehen, anstatt das Format zu verwaschen und einfach meiner Neugierde weiterzugehen, die aber dann vielleicht nicht mehr so viel mit den Lehrjahren zu tun hat. Deswegen habe ich mich entschieden, lieber einen klaren Cut zu machen und das Format und Lehrjahre so stehen zu lassen, wie es ist.
Und vielleicht findest du dich ja mit Anfang 40 nochmal in den Lehrjahren und dann geht's weiter.
Dann gibt's ein Comeback.
Absolut, 2.0. Du hast ganz am Anfang gesagt, das fühlt sich für dich sentimental an. Kannst du das noch ein bisschen mehr beschreiben?
Ich habe in den letzten Wochen immer morgens auf meiner Joggingrunde alte Podcast-Folgen angehört. Da habe ich mich so ein bisschen erst vorgegraut, weil wie viele andere Menschen auch, finde ich es vielleicht manchmal komisch, meine Stimme zu hören. Und ich höre natürlich meine Podcast-Folgen immer direkt, nachdem ich sie aufgenommen habe, wenn ich in die Postproduktion gehe und in den Schnitt. Aber dann natürlich auch lange nicht. Und für mich war es eben total schön, aber jetzt auch nochmal all diese alten Folgen anzuhören. Und zwar wirklich so Walking Down Memory Lane. Also ich sah mich noch genau da sitzen mit Loredana Nemisch, mit der Fotografin hier in meiner Wohnung oder auf dem Weg sein zu Michael Bohmeier, dem Grundeinkommensaktivisten in deren total coolen Büro. Also ich habe plötzlich ganz viele Bilder wieder gehabt und ich habe eben auch beim Hören neue Sachen gehört, also die mir gar nicht so hängen geblieben sind. Und auch Sachen, wo ich immer wusste, da hatte ich ja noch überlegt, ob ich das rausschneiden soll oder ob ich das an den Anfang ziehen soll. Und das war eine total schöne Erfahrung, weil es mich natürlich auch ein bisschen stolz gemacht hat und mich einfach gefreut hat, so wie viele tolle Gäste und Gespräche ich da hatte. Und es hat mich aber trotzdem nicht zweifeln lassen. Deswegen ist es eben sentimental, weil es auf der einen Seite schön ist, was man geschaffen hat, auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen traurig, das aufzuhören, aber auch okay.
Du hast gerade gesagt, Walking Down Memory Lane, du hast so ein bisschen darüber nachgedacht, was du alles erlebt hast. Kannst du uns ein paar Insights darüber geben, vor welchem Interview du am aufgeregtesten warst?
Ich glaube, vor Luisa Neubauer.
Warum?
Naja, weil sie einfach so eine Person der Zeitgeschichte ist. Also das fand ich einfach verrückt und ich bereue auch noch bis heute, dass ich vergessen habe, irgendwie, es war leider ein Remote-Interview, weil es natürlich auch in die Corona-Zeit gefallen ist, dass ich vergessen habe, einen Screenshot zu machen, weil ich wirklich so denke, so irgendwann meine Kinder, meine Enkel, denen kann ich immer sagen, und hier, guck mal, da war so eine Klimaaktivistin, die ist Luisa Neubauer und mit der durfte ich dann mal einen Podcast machen. Also mir war irgendwie so, ich fühlte mich so, als würde ich Geschichte schreiben. Ich glaube, das war der eine Grund des Aufgeregtseins und der andere Grund ist, dass eben ich gemerkt habe, dass Menschen, die halt schon sehr viele Interviews gegeben haben, weil sie in der Öffentlichkeit stehen, besonders schwer zu interviewen sind, weil es eben schwer ist, sie zu überraschen und ihnen neue Fragen zu stellen. Deswegen hatte ich auch einen besonders hohen Anspruch an mich. Aber was mich total gefreut hat, ist, dass Luisa Neubauer danach zu mir, also als wir danach noch kurz gequatscht haben, so gesagt hat, dass sie es tatsächlich cool fand, weil sie mal ein paar Fragen gehört hat, die sie sonst noch nicht so oft gestellt bekommen hat oder wo sie auch einfach noch nie drüber nachgedacht hat. Und das hat sie gefreut, weil sie kam nämlich gerade vom Spiegel, da hat sie vorher irgendwie ein Interview gegeben und da war sie so ein bisschen so, habe ich euch alles auch schon 15 Mal erzählt. Und deswegen fand sie das ist, auch wenn es irgendwie an einem Dienstagnachmittag um 17.30 Uhr war und vielleicht schon ein bisschen müde nach irgendwie einem anstrengenden Tag, fand sie das ein Interview, was auch ihr vielleicht ein bisschen Energie gegeben hat. Von daher habe ich mich dann direkt darüber gefreut.
Ich finde tatsächlich, dass dieses die Menschen überraschen ist was, was du immer wieder im Podcast geschafft hast. Ich habe ein Interview im Kopf noch mit Michael Bohmeier, hast du gerade schon ein paar Mal erwähnt, bedingungsloses Grundeinkommen. Und du hast ihn gefragt, würdest du deiner Tochter auch ein bedingungsloses Grundeinkommen zahlen? Und er war so richtig perplex und war so, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und ich glaube, dass diese Interviews viel auch bewegt haben bei den Leuten auf der anderen Seite.
Ja, das fand ich auch total witzig, weil das für mich so eine naheliegende Frage ist, dass wenn man für was kämpft, dass man ja auch immer fragt, so würdest du das deinen Kindern geben oder raten oder so? Und wie er dann so laut darüber nachgedacht hat. Und das war aber auch, das war auch eins der Interviews, was ich jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen nochmal gehört habe. Und was ich da auch total krass fand, war dieses wahnsinnig unideologische. Also ich meine, er kämpft für das bedingungslose Grundeinkommen, aber sagt immer wieder auch, naja, wir wollen es halt erforschen, wir wissen noch nicht genau, wie es ausgeht. Oder auch in diesem Beispiel, was du gerade genannt hast mit der Tochter, dass er halt nicht so festgefahren ist zu sagen, so hey, natürlich, sondern dass er darüber laut nachdenkt, ah, sollte man das auch Kindern geben? Stimmt, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Und diese Offenheit hat mich damals sehr beeindruckt.
Ja, und auch, es war einfach super ehrlich auch in dem Moment. Gibt es denn auch Momente, in denen du den Podcast so ein bisschen verflucht hast? Also ist mal was so richtig, richtig schief gegangen zum Beispiel?
Ja, natürlich gibt es viele technische Pannen. Also ich erinnere mich auch an die Podcast-Aufnahme mit Luisa Dellert, mit der Influencerin. Da hat die Technik überhaupt nicht funktioniert und ich dachte eigentlich, ach, das wird tiefenentspannt, weil sie hat ja auch einen eigenen Podcast und ne, hat Podcast-Equipment und so. Jetzt sollte eigentlich alles kein Problem sein. Und am Ende war es so, dass wir telefoniert haben und mit unseren Handys, also ich habe mir ein Handy von einer Freundin geliehen, die bei mir war. Sie hat zwei Handys, weil sie das öfters so macht. Und dann haben wir irgendwie auf der einen Spur telefoniert und auf der anderen mit Sprachmemo das irgendwie aufgenommen. Und ich muss sagen, ich war am Ende überrascht, dass es doch irgendwie funktioniert hat. Also mir hat niemand danach geschrieben, was für eine furchtbare Qualität hatte denn dieses Interview. Aber natürlich sind es so, wenn du die ersten 20 Minuten damit verbringst, irgendwie die Technik ans Laufen zu kriegen, dann irgendwie so mit deinem Handy hier hängst und mit dem anderen es irgendwie aufnimmst, ist nicht mehr so klar, inwiefern du dich wirklich auf die Inhalte konzentrieren kannst. Sowas gab es natürlich öfters oder es kam auch mal jemand nicht. Das war auch irgendwie witzig. Also da saß ich hier.
Gibt es die Folge jetzt oder gibt es die nicht?
Die gibt es, die gibt es. Wir konnten uns nochmal neu verabreden. Irgendwas wahnsinnig Dringendes kam dazwischen. Aber man hatte irgendwie vergessen, mir abzusagen. Deswegen saß ich hier mit meinem ganzen Equipment und ready to go. Und habe dann irgendwann nach einer halben Stunde mal die Assistenz dieser Person angerufen. Und dann kam ihnen der Einfall oder die Erleuchtung, dass sie mich wohl vergessen haben.
Wie kamst du denn grundsätzlich überhaupt zu deinen Gästen und Gästinnen? Hast du denen einfach eine Mail geschrieben oder gab es da specialige Wege?
Es gab meistens schon specialige Wege, weil gerade bei den viel beschäftigten Menschen so eine Mail ja auch gerne mal untergeht. Also was für mich wahnsinnig gut funktioniert hat, war das Netzwerk meiner Gäste zu nutzen. Mhm. Also zum Beispiel Philipp von der Wippel, ein Social Entrepreneur hier aus Berlin, super jung, ich glaube jetzt ist er vielleicht 25 inzwischen, aber kennt halt Gott und die Welt. Und er ist zum Beispiel einfach ein großer Netzwerker, hat sich aber auch in meinem Podcast sehr wohl gefühlt und mir eben das Angebot gemacht, hey, wenn du mal irgendwie eine Intro brauchst zu bestimmten Personen, dann kannst du dich bei mir melden und dann mit so einer Empfehlung, dass jemand, der schon zu Gast war, sagt, hey, das ist ein cooler Podcast und ich war da gerne zu Gast, möchtest du Person XY da vielleicht nicht auch mal hingehen, vielleicht kannst du ja mal mit Luisa sprechen. Das hat natürlich schon wahnsinnig viel geholfen und ansonsten glaube ich, ja, kreative Anspracheformate helfen auch, also zum Beispiel.
Was heißt das?
Zum Beispiel Janina Kugel, der Siemens Personalvorständin damals, da dachte ich mir, gut, wenn ich jetzt eine E-Mail an janina.kugel@siemens.com schreibe oder so, glaube ich, komme ich nicht so weit. Aber ich war auf einer Konferenz, wo sie auch gesprochen hat und dann habe ich so einen Brief, also nicht handgeschrieben, schon mit Computer geschrieben, aber so ausgedruckt und in so einen bunten Briefumschlag getan und habe ihr einfach an der Konferenz, als sie halt irgendwie von der Bühne runterging, habe ich ihr den so in die Hand gedrückt und war so, weiß jetzt nicht, ob die den liest und dann sich meldet und so, und dann hat sie aber tatsächlich mir ein paar Tage später eine E-Mail geschrieben und ich weiß nicht, ob sie mir eine E-Mail geschrieben hätte, wenn ich ihr einfach nur selber eine E-Mail geschrieben hätte. Und genau, und so kam es dann zum Beispiel zu dieser Folge und dann kam auch von ihr der Vorschlag eben, die zwei Azubis mitzubringen und dann war es nochmal ein ganz neues Experiment.
Ja, manchmal muss man die Menschen überraschen.
Genau.
Mit solchen Dingen.
Irgendwie rausstechen.
Ja, total. Jetzt mal 36 Folgen. Wenn du über deine Gäste nachdenkst, wessen Berufsleben hättest du gerne mal für eine Woche?
ich glaube, eins der Künstler. Also ja. Henning Strassburgers oder Loredana Nemeschs Leben. Zum einen, weil es mir am fernsten ist. Also ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, was ich montags morgens machen würde, wenn ich Künstlerin oder Fotografin wäre. Und deswegen würde ich da total gerne mal mitlaufen. Und auch, weil ich einfach diesen Freiheitsgedanken, den die beiden auch ausstrahlen, total inspirierend finde und gleichzeitig das aber so kombiniert ist mit so einer Form von Pragmatismus und eben, die verdienen eben auch ihr Geld damit, also mit Henning Strassburger habe ich auch sehr viel darüber geredet, wie läuft denn die Deals mit den Galerien und wie verkauft man die Bilder und wie macht man auf sich aufmerksam und so, und diese Kombi von irgendwie ganz viel künstlerische Freiheit und irgendwie so ein leeres Blatt, womit ich gar nicht wüsste, was ich jetzt machen soll, gepaart mit so ein bisschen diesem unternehmerischen, irgendwie muss man seine Bilder ja auch verkaufen und sich selbst vermarkten, das fände ich mal total spannend. Und sie haben natürlich auch beide keinen Chef oder keine Chefin, das finde ich auch, wäre vielleicht ein gutes Kriterium, was auch mir gut tun würde.
Absolut, ey, der Podcast mit Henning, der ist mir auch wirklich hängen geblieben, weil man da auch nochmal gemerkt hat, seine Lebenswelt oder Arbeitswelt ist auch nochmal so eine andere und das so schwer nachzuvollziehen ist, was macht er eigentlich den ganzen Tag? Und das hast du ja auch versucht, aus ihm rauszukriegen, so, wann ist Buchhaltung, wann malst du Bilder, wie lange malst du die und so weiter.
Wann sind die fertig? Also wann sagt man, fertig jetzt mit dem Bild und so. Und das war auch wirklich ein Podcast, bei dem ich komplett die Zeit vergessen habe. Also ich habe sonst mal mir vorgenommen, so ungefähr 3/4 Stunde zu sprechen. Und da saß ich wirklich, das haben wir auch in Person gemacht hier, und war einfach so, ich finde es einfach so spannend, scheiß auf die Länge des Podcasts. Ich möchte einfach, solange der Typ vor mir sitzt und ich die Möglichkeit habe, ihm all diese Fragen zu stellen, stelle ich die ihm jetzt einfach, egal, ob die ins Format passen, egal, ob wir damit über 45 Minuten gehen. Also es war wirklich eine Folge sehr für mich, aber offensichtlich auch für dich, also umso schöner.
Ja, das war die längste Folge, oder?
Ja, eine der längsten auf jeden Fall, weil ich glaube, die ging 1:10 oder so und das, so weit habe ich sonst, glaube ich, nicht ausgereizt.
Hattest du Respekt vor manchen Interviews, weil zum Beispiel bei Henning hast du ja sehr deutlich gemacht, dass du eigentlich gar nicht genau weißt, wie sein Berufsleben aussieht und wolltest das von ihm erfahren, aber hattest du Respekt davor, dass Leute vielleicht denken so, das müsstest du eigentlich wissen, Luisa?
Ja, deswegen habe ich mich auch mal extrem gut vorbereitet. Also alles, was es öffentlich über diese Person zu wissen gibt, hatte ich den Anspruch, dass ich das weiß, also über sie als Person und was sie schon öffentlich erzählt haben. Wenn es aber so fachliche Fragen sind oder es halt um die Branche geht, dann finde ich es auch völlig okay, die Sachen nicht zu wissen. Und ich glaube, es bringt einen deutlich weiter, wenn man damit offen umgeht und nicht so tut, als würde man es verstehen. Und ich glaube, die Grenze der Komfortzone ist da, inwiefern man dem Gespräch noch folgen kann, also inwiefern man ein ausreichend gutes Verständnis hat, dem zu folgen. Und da erinnere ich mich zum Beispiel an das herausforderndste Gespräch, war tatsächlich für mich mit Rebecca Weiß, der Game Designerin, weil mit Gaming habe ich noch weniger zu tun als mit Kunst. Und da musste ich halt wirklich so ein bisschen blöde Fragen stellen, in Anführungsstrichen, im Sinne von, sie hat halt irgendwelche großen Gaming-Namen gesagt und die hatte ich halt noch nie gehört, weil ich weiß halt nicht, was die größten Games der Welt sind und so. Und da habe ich schon manchmal, sie war zum Glück total nett und ist sehr offen damit umgegangen, aber da war ich manchmal so an der Grenze zu so, meinst du, die HörerInnen wissen das oder soll ich das mal fragen, weil ich weiß es nicht und vielleicht sollte ich es wissen für die nächste Frage, wenn sie da nochmal darauf eingeht, so.
Ja, und auch so ein bisschen zu überlegen, wann bin ich jetzt Stellvertreterin meiner Zuhörerinnen und Zuhörer und wann ist es so, hey, das hätte sie eigentlich wissen müssen. Du hast jetzt gerade gesagt, irgendwie, du hast im Vorfeld alles gelesen, was man über diese öffentliche Person lesen konnte. Du hast ganz am Anfang gesagt, du hast einen Tag die Woche Podcast gemacht in deinem Arbeitsleben, vielleicht auch ein bisschen in der Freizeit. Jetzt ist meine Frage, wie bist du da rangegangen? Also wie sah das aus? Du hast die Anfrage gestellt, du hast dich eingelesen.
Ich habe vor allen Dingen erstmal viele Anfragen auf einmal gestellt, weil ich auch gemerkt habe, das ist ein effizienterer Prozess. Ich liebe Effizienz und überlege mal, wie man alles irgendwie mit weniger Input noch besser machen kann. Und deswegen habe ich da gelernt, okay, es ist besser, irgendwie sich einen Tag hinzusetzen und 6 Anfragen rauszuschicken, als irgendwie immer nur so von Folge zu Folge, weil es macht irgendwie einen auch ein bisschen nervös, wenn man immer denkt, ich muss ja das noch planen. Also das ist erstmal das Erste, dass ich im Prinzip schon immer alle Interviews für eine bestimmte Staffel mehr oder weniger vorterminiert hatte und teilweise dann eben auch schon vorproduziert habe. Und dann habe ich eben manchmal Vorgespräche geführt, manchmal nicht, je nachdem, ob man die Person so kannte und sich vielleicht auch andere Sachen mit denen anhören konnte oder nicht. Oder eben auch, ob die Person, wenn es jetzt eben keine Person des öffentlichen Lebens war, haben die Gäste ja auch ein Interesse daran, mich einmal kennenzulernen, um sich zu überlegen, ob sie das überhaupt machen möchten. Also gab es dann teilweise ein Vorgespräch und dann habe ich einfach alles mir erstmal angeguckt, was es gibt. Es gibt manchmal Dokus über Gäste, also natürlich Luisa Neubauer oder Titus Molkenbuhr, den Seenotretter oder so. Da habe ich dann halt Abende verbracht, mir die Dokus über die anzugucken. Wenn Leute Sachen geschrieben haben, dann habe ich die Bücher gelesen. Natürlich nicht immer vom ersten bis zum letzten Wort, manchmal auch so ein bisschen quer gelesen, aber dass man einfach eine Idee hat davon, worum geht es in diesem Buch. Und dann einfach viele andere Interviews, insbesondere eben auch mit dem Blick darauf, was werden die immer gefragt und was will ich vielleicht deshalb auch gerade nicht fragen.
Und dann kam die Podcast-Folge raus. Kannst du sagen, was es für Resonanz gab von der Community? Ist dir was hängen geblieben?
Ja, also ich habe so einen ganzen Ordner auf meinem Handy, so ein Fotoalbum-Ordner, und der heißt Warm and Fuzzy File. Das habe ich mir mal von einem Kollegen abgeguckt. Man sollte also immer Screenshots machen von netten Nachrichten und Komplimenten, die man bekommt, und in diesem Ordner abspeichern. Und dann immer, wenn man mal ein Motivationstief oder ein großes Selbstzweifeltief hat, dann kann man in diesen Ordner gehen und da so durchscrollen. Und das habe ich natürlich jetzt auch nochmal, durch diesen Ordner gescrollt in Vorbereitung auf die Folge heute. Und es gibt sehr unterschiedliche Reaktionen. Also es gibt Folgen, die total polarisiert haben, also wo mir Leute geschrieben haben, das wäre großartig und wahnsinnig inspirierend und so spannend und so tolle Fragen und so. Und zu der gleichen Folge haben andere Menschen geschrieben, wie kann man nur so unkritisch sein?
Kannst du ein Beispiel geben?
Ja, also zum Beispiel die Folge mit Philipp von der Wippe, mit dem Social Entrepreneur, mit dem großen Netzwerk, was ich eben erzählt habe. Der macht eben so ein Sozialinkubator, also für gesellschaftliche Herausforderungen, wie zum Beispiel die Plastikflut oder so, hat er dann quasi ein Programm zusammen mit seiner Organisation und seiner Co-Gründerin, wo sie dann verschiedene Initiativen aus der Gesellschaft reinholen und fördern, um die eben groß zu machen. Das können unternehmerische Lösungen sein oder gesellschaftliche Bewegungen oder was auch immer. Die haben auch zum Beispiel diesen Wir versus Virus Hackathon in der Corona-Krise mitgemacht, solche Sachen. Und in meinem Podcast geht es ja immer darum, wie sind die Leute da hingekommen. Bei ihm ging es auch viel um die Frage Privileg. Er hat in Oxford studiert und inwiefern er dann diesen Beruf genommen hat versus andere gut bezahlte Angebote, die er vielleicht gehabt hätte und so. Das war natürlich das Thema, aber andere Menschen haben dann gesagt, so, ich hätte diese gesellschaftlichen Lösungsansatz, den er vorschlägt, dieses Inkubatorprinzip, den man die Lösung reinholt und groß macht, das könnte man auch hinterfragen, weil inwiefern sei das demokratisch legitimiert und so weiter. Und wo du merkst, okay, die Leute sind von dem Thema richtig aufgeregt und ich da dann aber auch gelassen sein konnte, weil ich wusste so, ja, natürlich kann man da kritisch drüber nachfragen. Vielen meiner Gäste kann man sehr viele, sehr kritische Fragen zu Sachen stellen, die sie gesagt haben oder die sie getan haben oder so. Aber darum geht es in meinem Podcast nicht, sondern mir geht es ja darum, wie sie ihre Zeit zwischen 20 und 30 gestalten und wie sie da Entscheidungen getroffen haben. Das heißt, mit dieser Kritik konnte ich sehr gut umgehen, aber natürlich auch manchmal Leute, die mir Tipps gegeben haben zu, auch so Audio, wie ich vielleicht meine Einstellung verbessern könnte auch oft so, die Frage hätte mich noch interessiert, wo ich im Nachhinein auch dachte, ja, stimmt, total, die hätte man stellen können. Also so konstruktives Feedback, aber auch auch ganz andere Sachen. Leute, die mir ihre Lebensgeschichte erzählt haben, wo sie gerade stehen und wie sie einen Gast da nochmal irgendwie beeinflusst hat oder die mich auch um Rat gefragt haben. Da war ich dann immer so ein bisschen zurückhaltend, weil ich jetzt nicht nur, weil ich einen Podcast zu dem Thema mache, da auch unbedingt sagen würde, ich weiß, was für andere Leute gut ist. Und auch so, ja, so Geschichten aus dem Alltag. Also als ich die Folge zum Beispiel mit Hannah, mit der Tischlerin, gemacht habe, wo es auch darum geht, welche Anerkennung und Bezahlung Ausbildungsberufe haben versus Studien und so weiter. Da hat mir auch eine junge Frau geschrieben, dass ihre Eltern einen Metzgereibetrieb haben und riesige Schwierigkeiten haben, eben Azubis zu finden, weil Ausbildungsstätten insgesamt oder Ausbildungsstellen insgesamt schwer zu besetzen sind und dann vielleicht in dieser Branche noch mal mehr. Also ne, so einfach Resonanz, ist wichtig, dass du sowas machst, weil übrigens in der Realität ist das hier auch so und so. Also es ist wirklich sehr bunt gemischt, aber ich habe mich mal wahnsinnig gefreut, wenn mir Leute geschrieben haben.
Hast du denn erwartet, dass sich da auch nochmal so ein ganz neues Kommunikationsnetz spannt? Oder, weil das, was du jetzt erzählst, diese Kritik, diese Fragen, das positive Feedback auch, das ist ja was man vielleicht gar nicht so erahnt, wenn man einen Podcast in erster Linie startet, um Gespräche mit Menschen im Podcast zu führen.
Ich habe es nicht unbedingt erwartet, aber mich sehr darüber gefreut, weil der Podcast Lehrjahre an sich hatte natürlich einen großen Selbstzweck in Anführungsstrichen auch für mich und für sich, weil ich es eben toll fand, diese Gespräche und diese Erkenntnisse zu sammeln und dadurch, dass ich diese Gespräche veröffentlicht habe, eben auch andere daran teilhaben lassen konnte. Aber an so einem Podcast ist ja auch immer so ins Blaue gesendet, ja, also weil man eben kein Publikum hat und weil man einfach nur zu zweit dieses Gespräch führt und dann das irgendwie in die Welt gibt, gibt es auch ganz viele Hörer, du siehst ja immer dann irgendwie, viele Leute haben das irgendwie gedownloadet oder gestreamt und du weißt aber nicht, was sie dazu denken und deshalb finde ich es dann besonders schön, dass sich dieses Kommunikationsnetzwerk gespannt hat, auch wenn es natürlich immer noch so ist, dass 90% der Leute, die das hören oder vermutlich 95 oder 99, mit denen interagierst du nicht und du kannst nur erahnen, ob sie die Folge gut fanden oder nicht, weil du bei Spotify sehen kannst, wann die Leute aus einer Folge droppen und du halt siehst, ob sie es spannend oder vielleicht ab Minute 52 nicht mehr so spannend fanden.
Okay. Ich würde noch mal gerne auf einen Punkt eingehen, den du am Anfang gesagt hast in unserem Spiel. Und zwar habe ich dich gefragt, ob du mit einer Podcast-Folge unzufrieden warst. Und du hast gesagt, ja. Ich weiß nicht, ob du uns verraten würdest, mit welcher oder warum?
Ich glaube mit, also zwei. Eine mit Luisa Dellert und die andere mit Evgenia Polo. Mit Luisa Dellert habe ich ja eben schon ein bisschen diesen Technik-Struggle beschrieben, wie wir dann telefoniert haben und so. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich bin so abgelenkt davon und hatte natürlich auch da irgendwie einen sehr definierten Timeslot und wir hatten schon viel Zeit verloren und so, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich war sehr an meinem Skript gefangen, weil mir das in dem Moment eben Sicherheit gegeben hat. Und deshalb gab es ganz viele Chancen, wo man nochmal hätte nachfragen können oder wo man nochmal irgendwie was Spannenderes hätte rauskitzeln können, die ich vergeben habe. Und deshalb war ich damit unzufrieden, dass ich einfach fand so, okay, ist ein interessantes Gespräch, aber Luisa Dellert ist eben auch eine Person, die sehr in der Öffentlichkeit steht, wo ich dann mich im Nachhinein gefragt habe, braucht es jetzt auch die Podcast-Folge bei Lehrjahre, weil sie eben nicht so neu war, weil ich diese Chance nicht genutzt habe. Und die andere mit Evgenia Polo. Es ist ein Gespräch, was mir total viel Spaß gemacht hat. Evgenia ist Mitgründerin von Emura, von einem Death-Tech-Startup. Also die versuchen, die Bestattungsbranche zu digitalisieren. Also wenn man einen Trauerfall hat, dass man quasi einen digitalen Ansprechpartner hat, um eben die verschiedenen Sachen von Beerdigung über Trauerfeier und so weiter, Bestattung zu organisieren. Und ich habe in dem Gespräch vor allen Dingen unternehmerisch mit ihr gesprochen. Also ich fand es vor allen Dingen in dem Moment interessant, sie eben nach dieser ganzen Gründungsreise zu fahren. Und ich hatte vielleicht auch ein bisschen Respekt vor dem Thema Tod, sodass ich gar nicht so sehr über das Thema ihres Startups mit ihr gesprochen habe. Und das war auch was ich im Nachhinein so ein bisschen bereut habe, weil ich dachte, ich glaube, da hätte sie noch ganz viel zu sagen. Und so wie ich die Folge dann geführt habe, hätte es auch ein bisschen ein anderes Startup mit einem anderen Thema sein können.
Mhm. Wenn du nochmal an dich denkst, wie du den Podcast damals gestartet hast, mit dem Gefühl, welche ein oder zwei Podcast-Folgen würdest du der Luisa von damals jetzt empfehlen, unbedingt anzuhören?
Da muss ich nochmal nachdenken. Das ist ja eine große Selektion.
Eine sehr große Selektion.
Zum einen die mit Henrik Pfeiffer, mit dem Marathonläufer, der viele Rückschläge erlebt hat, Verletzungspausen, war für Olympia qualifiziert, dann hat er sich verletzt, dann war er für die WM qualifiziert, Gleiches passiert, dann war er für Tokio qualifiziert, dann wurde deswegen Corona verschoben. Am Ende war er jetzt dieses Jahr in Tokio und ist 50. geworden, das war sein Ziel, ich habe das alles verfolgt, fand ich total cool. Und was ich aus dieser Folge mitnehme, ist dieser Umgang mit Rückschlägen, den fand ich unglaublich beeindruckend und die Disziplin und das Durchhaltevermögen, weil das ist auch das, was ich eben einmal angesprochen habe, so, ja, das wäre auch mein Rat jetzt an junge Leute, man muss auch zum gewissen Maß anpassungsfähig sein und auch mal die Zähne zusammenbeißen. Und ich glaube, von Henrik Pfeiffer, von jemandem, der in unserem Alter ist, aber eben das im Sport durchlebt, kann man da ganz viel lernen. Das wäre die eine Folge. Und die andere wäre die mit Christine Westermann. Das war für mich auch eine besondere Folge, weil Christine eben nicht nur Journalistin und Autorin und Buchexpertin ist, sondern auch meine Patentante. Also sie mich irgendwie, seit ich, keine Ahnung, ein paar Tage alt bin, kennt. Mhm. Und sie mit jetzt Anfang 70 einfach nochmal einen anderen, sehr ruhigen Blick aufs Leben hat, sehr offen über diese Selbstzweifel spricht. Und bei diesem ganzen Thema, wie kann man aus den Lehrjahren auch so ein bisschen Zeitdruck rausnehmen, glaube ich, ist sie die Wohlfühlfolge zu diesem Thema.
Wenn du jetzt ein Buch schreiben würdest oder wenn Lehrjahre ein Buch wäre und du müsstest diesem Buch oder diesem Podcast eine Widmung geben, so wie wenn man ein Buch aufschlägt, steht ja vorne immer so ein paar Zeilen drin, häufig zumindest. Was würde ganz vorne bei Lehrjahre drinstehen?
ich glaube, es wäre keine Widmung im Sinne von für eine Person, für meine Kinder oder für meine Eltern oder für meine Freunde oder so, sondern ich glaube, es wäre ein Zitat, auch aus dem Podcast. Und das Zitat lautet: Die 20er sind eine Zeit, in der die Möglichkeiten endlos sind und die Verpflichtung minimal. Weil ich überzeugt bin, dass dieser erste Teil, dass die Möglichkeiten endlos sind, diesem Teil sind wir uns alle sehr bewusst, das wird uns auch ständig gesagt, alle Türen stehen uns offen und so weiter. Aber den zweiten Teil, das ist der, auf den es ankommt, dass die Verpflichtungen eigentlich minimal sind. Vor allen Dingen mit Blick auf spätere Lebensphasen, die kommen können, wo man ganz andere Verpflichtungen mit Familie, vielleicht finanzielle Belastungen, Eltern, um die man sich kümmern muss, ganz andere Verpflichtungen hat. Und ich glaube, diesen Teil vergessen wir manchmal. Und ich glaube, den Hörerinnen und Hörern würde ich diese Erkenntnis gönnen und diese sich vor Augen führen, dass eben die Verpflichtungen minimal sind. Und das Zitat ist übrigens, ich will es ja nicht jetzt an mich reißen, aber es ist von Klaus Kleber, das hat er in dem Podcast mal gesagt.
Wenn wir jetzt hier rausgehen, mit was für einem Gefühl gehst du nach 36 Folgen raus?
Die Sentimentalität bleibt, die bleibt, glaube ich, auch noch ein bisschen, die bleibt auch, wenn ich diese Folge veröffentliche, weil das ist ja auch immer noch der Punkt, in dem es wirklich real wird. Das ist am Anfang von so einem Podcast und man kann immer lange über einen Podcast reden und im Kämmerchen Folgen produzieren. Den gibt es erst, wenn er draußen ist. Und genauso ist das Ende dieses Podcasts erst besiegelt, wenn diese Folge veröffentlicht ist. Deswegen bleibt, glaube ich, noch eine ganze Zeit diese Sentimentalität und aber auch eine ganz große Dankbarkeit eben den Gästen vor allen Dingen gegenüber, die dabei waren, den Leuten, die mich unterstützt haben. Es gab so einen kleinen Lehrjahre-Aufsichtsrat, habe ich es immer genannt, die Folgen vorab gehört haben, die, keine Ahnung, wenn es mal ein neues Logo oder ein neues Design gab, das irgendwie angeguckt haben und so. Und eben auch eine Dankbarkeit, was Lehrjahre für mich ermöglicht hat, so wie viele Leute ich treffen konnte, wie viele Leute ich kennenlernen konnte auf eine ganz andere Art und Weise und wie viel ich von ihnen lernen durfte und wie viel dieser Podcast eben dann auch mir in meinen Lehrjahren irgendwie Stabilität gegeben hat und inwiefern er auch andere vielleicht berührt hat, wie ich es eben manchmal aus den Community-Rückmeldungen gehört habe.
Luisa, danke für 36 Folgen Lehrjahre, für wirklich ganz, ganz viel Learnings und Input und Gespräche und ganz, ganz kluge Fragen und ich glaube nochmal eine Horizonterweiterung für ganz viele und den Mut, die Lehrjahre jetzt in den 20ern mit ganz, ganz viel Freude auch anzugehen.
Und danke dir, dass du diese wichtige und schöne und besondere Abschlussfolge mit mir gemacht hast.
Immer, jederzeit.
Das war sie also, die letzte Folge. Und auch wenn es keine neuen Lehrjahre-Podcast-Folgen gibt, so sind die Lehrjahre trotzdem nicht ganz vorbei. Nicht für euch, denn ihr könnt weiterhin alle Lehrjahre-Folgen hören, alle 6 Staffeln, 36 Folgen, auch mit euren Freundinnen und Freunden teilen, was für euch besonders spannend war und darüber ins Gespräch kommen. Und die Lehrjahre sind auch für mich nicht ganz vorbei, denn ich spreche sehr gerne darüber, was ich hier gelernt habe, was ich von meinen Gästen mitgenommen habe, was mir dieser Podcast in dieser Zeit gebracht hat. Und darüber spreche ich schon heute mit bestimmten Unis oder Studierendengruppen, mit Azubis, bei Stiftungen, bei Organisationen, bei Unternehmen, bei Vereinen. Und das möchte ich auch gerne weiterhin tun, weil dieses Projekt, glaube ich, nicht nur mir persönlich was gebracht hat, sondern auch andere Menschen inspirieren kann, vielleicht ihre Lehrjahre auf die eine oder andere Weise zu gestalten. Sprecht mich also gerne dazu an, auf LinkedIn, Instagram, per Mail. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Und mir bleibt erstmal nur Danke zu sagen. Danke, dass ihr diese Reise mit mir als Podcast-Lehrling die letzten 2 Jahre bestritten habt. Ich freue mich, von euch zu hören. Macht's gut!